Die Nachrichten von SRF um 8 mit Patrick Walter. Die Schweizer Grossbank UBS stellt ihr Geschäft in Italien neu auf. Sie will dort 180 Arbeitsplätze abbauen. Das ist rund jede dritte Stelle. Betroffen ist unter anderem die Vermögensverwaltung. Eine Sprecherin bestätigte der italienischen Nachrichtenagentur ANSA entsprechende Angaben der Gewerkschaften. Die UBS beschäftigt in Italien rund 600 Angestellte, weltweit sind es fast 110.000. Die Grossbank hat nach der Übernahme der Credit Suisse ein Sparprogramm auf den Weg gebracht und will bis Ende des nächsten Jahres rund 13 Milliarden US-Dollar sparen. Zwei Meldungen aus dem Bundeshaus. Die Schweiz soll einfacher Kriegsmaterial an gewisse Staaten liefern können. Dafür spricht sich die Mehrheit der Sicherheitspolitischen Kommission des Ständerats aus. Konkret soll die Ausfuhr von Kriegsmaterial in bestimmte Länder, darunter die meisten NATO-Staaten, im Grundsatz immer erlaubt sein, und zwar auch dann, wenn sie sich in einem Konflikt befinden. Gibt es in einem Kanton einen Mindestlohn, dann soll dieser nicht in jedem Fall gelten. Das möchte die Wirtschaftskommission des Nationalrats. Nach ihrem Willen soll eine Firma weniger zahlen dürfen als den kantonalen Mindestlohn, und zwar dann, wenn ein allgemeinverbindlicher Gesamtarbeitsvertrag einen tieferen Lohn vorsieht. Die Mindestlöhne in den Kantonen seien ein Eingriff in die Sozialpartnerschaft, so eine Mehrheit in der Kommission. In der Nutztierhaltung dürften in den nächsten Jahren deutlich mehr Antibiotika zum Einsatz kommen, allerdings mit regionalen Unterschieden. Das geht aus einer neuen Studie hervor. So rechnen die Forschenden damit, dass die Antibiotikaverwendung bei Tieren in der Schweiz ähnlich bleiben dürfte. Weltweit gesehen dürfte der Einsatz aber bis 2040 um fast 30% steigen. Als Folge des höheren Fleischkonsums in gewissen Ländern werde auch der Antibiotikaeinsatz steigen, heißt es in der Studie zur Begründung. Die Forschenden der Welternährungsorganisation und der Universität Zürich warnen deshalb auch davor, dass es künftig noch mehr Krankheitserreger geben könnte, die gegen gewisse Antibiotika resistent sind. Das Wetter von morgen. Im Norden wird es ziemlich sonnig, dazu weht mäßige Brise. Im Süden wird es wechselnd bewölkt. Die Temperaturen, die erreichen 13 bis 17 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Mario Stunni.
SRF Sport. Mit dem Beat Sprechler Mikrofon und der zweiten Runde in der Eishockey Playoff Halbfinal. Gehen wir zuerst zum Westschweizer Playoff Duell, weil dort hat es eigentlich sehr überraschend angefangen. Lausanne, immerhin der Qualifikationssieger, hat gerade den ersten Match daheim gegen Fribourg-Gottereau verloren. Da schreit Adi Wicki im Stadion Fribourg nach dem Griff in die berühmte Trainer-Trickkiste.
Jawohl, und er hat einen neuen Ausländer ins Line-up genommen, nämlich der Lauri Pajuniemi, der am 15. Februar das letzte Mal gespielt hat. Er ist reingekommen für den 8. Oksanen. Und nicht nur das hat Geoff Ward geändert, sondern hat seine Linie 1 und 3 umgestellt. Also hat da einiges angepasst. Und muss ja das auch, weil Lausanne hat nämlich in den gesamten Playoffs bis jetzt noch nie auswärts gewonnen, auch im Viertelfinale gegen Langnau. Es war nur ein Heimsieger gewesen, und jetzt braucht es ja einen Auswärtssieg, um den Gottereau schlagen nach dieser ersten Niederlage. Hier sind 2 Minuten gespielt, Fribourg-Lausanne 0-0.
Ja, die Vicky. Dann gehen wir zum zweiten Spiel von diesen Halbfinalen, und zwar zu Davos gegen ZSC Lions. Im ersten Match haben Zürcher von A bis ZSC dominiert und gerade mit 6-1 gewonnen. Heisst also, gesucht wird eine Davoser Reaktion, Reto Wittmer.
Resultatmässig sieht man sie noch nicht. Nach über 2 Minuten ist es noch 0-0. Aber für den HCD ist es schon nach der Niederlage am Samstag sofort klar gewesen, an was es gefällt. Zu wenig Aggressivität, zu wenig Checks, zu wenig Intensität. Ja, und das soll eben heute ändern. Und darum hat Josh Holland, der Trainer vom HCD, auch sein Team umgestellt. Er hat Brendan Lemieux reingetan. Und der ist nicht bekannt für seinen Scorerpunkt. Überhaupt nicht. Er hat die 15 Spiele noch keinen Scorerpunkt gemacht in der Liga. Und jetzt soll er aber Aggressivität reinbringen. In der in den ersten paar Sekunden war Davos auch schon das bessere Team gewesen, mittlerweile aber der ZSC in Überzahl. Und darum geht ein bisschen mehr Fokus jetzt für den ZSC. Aber grosse Chancen, noch auf beiden Seiten nicht, noch 0-0.
Dann schauen wir noch schnell in die Liga-Quali. Die ist heute losgegangen mit dem ersten Spiel. Aschua gegen Visp, da sind es 3 Minuten gespielt, steht immer noch 0-0. Mehr Eishockey und dann auch ein bisschen Fußball gibt es auf SRF 3 in einer halben Stunde und auf SRF 1 und 3 in einer Stunde. So viel vom Sport für den Moment.
SRF 1 Buchzeichen. Präsentiert von Exlibris, Ihr Online-Shop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch.
Und das Buchzeichen ist einmal mehr eine Stammtischrunde. Mit mir am Tisch sitzen Jennifer Kakschuri und Simon Leuthold. Jennifer, Simon, hallo miteinander.
Hallo zusammen. Hoi, zusammen.
Zwei Bücher haben die beiden mitgebracht am Stammtisch. Beide stammen von bekannten Frauen. Das eine Buch ist das von der nigerianisch-US-amerikanischen Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie. Von ihr stammt der Roman «Dream Count». Jennifer, du hast das Buch mit dabei. Warum gerade das?
Ich finde es einer der grossartigsten Romane, den ich in letzter Zeit gelesen habe. Es ist ein Buch über Freundschaft, über das Mütter- und Töchter-Sein, über das Frau-Sein, aber auch Begleiter, Mann-Sein an der Seite von Frauen. Es geht um kulturelle Identität, um sexualisierte Gewalt, aber es ist auch sehr ein humorvolles Buch. Es zeigt uns sehr viel, ein riesen Panorama.
Bin sehr gespannt, danke schön vielmals. Das andere Buch stammt von jemandem, der bis jetzt noch keine Romane geschrieben hat und trotzdem bekannt ist, und zwar als Musikerin, und zwar von der Sophie Hunger, «Walzer für niemand». Simon, du hast das dabei. Simon, warum gerade das Buch?
Ja, du hast es schon gesagt, es ist der Sophie Hunger ihren ersten Roman, ihr erstes literarisches Buch. Das hat mich natürlich Wunder genommen, was da dabei rauskommt. Und ich muss sagen, das Resultat hat mir sehr gut gefallen. Es ist auch eine Geschichte über Freundschaft, aber sie ist wahrscheinlich ein bisschen anders gelagert, als was du, Jennifer, jetzt erzählt hast.
Das also das Angebot heute im Buchzeichen auf SRF 1. Mein Name ist Michael Luisier. Fangen wir doch gerade mit der Sophie Hunger an, Simon. «Walzer für niemand». Eigentlich ist das ja grammatikalisch falsch. Es müsste ja eigentlich heissen «Walzer für niemanden».
Ja.
Was ist der Grund für die grammatikalische Abweichung?
Also es ist natürlich irritierend, das ist natürlich gewollt. Wobei ich mittlerweile, seit ich mich mit dem Buch beschäftige, muss gestern ich bin nachschauen und der Duden erlaubt tatsächlich Akkusativ auch für niemand, habe ich auch nicht gewusst. Aber es ist natürlich ein Witz, weil niemand ist in dem Fall der Übername für eine Person. Und darum kann man das machen. Man kann sagen, für niemand, wenn man niemand wie einen Namen braucht. Und das ist ein Spiel. Sophie Hunger erzählt die Geschichte von einer Freundschaft, es fängt an, da ist sie noch ein Mädchen, die Hauptfigur, die Ich-Erzählerin, und eben ihrem besten Freund, und der hat den Übernamen Niemand. Und das, okay. Man merkt das jetzt schon, oder? Ist natürlich ein Spiel, weil, je länger, desto mehr, rückt das so in die Sphäre vom Möglichen, dass es den Niemand nicht gibt und dass die einfach sehr allein ist.
Und es ist aber schon einiges gesagt. Was ist das für ein Verhältnis zwischen den beiden? Was ist das für eine Freundschaft zwischen den beiden?
Ja, die wachsen auf in sehr ähnlichen Verhältnissen. Sowohl die Ich-Erzählerin als auch der Niemand sind Kinder von Diplomateneltern. Die wachsen quer durch Europa verteilt auf, aber immer miteinander. Also man ist zuerst in England, dann ist man in der Schweiz, dann ist man in Deutschland, dann geht man zurück auf die Schweiz. Eben weil die Eltern Militärattachés oder sonst im diplomatischen Dienst von der Schweiz sind. Und das heisst natürlich im Umkehrschluss für die Kinder, die kommen nie nicht richtig an. Die werden von einer Schule in die nächste gerissen und haben keinen Anschluss. Sie haben nur je sich selber und miteinander. Das, was sie fast am meisten verschweißt, außer dass sie eh miteinander reisen wegen ihrer Familie, ist zusammen Musik hören. Die sitzen stundenlang vor einem Plattenspieler der Eltern und hören Musik und merken, dass ihnen die Musik wahnsinnig viel über die Welt sagt.
Also ist denn niemand nicht nur imaginär?
Nein, der wird als reale Figur verhandelt, der wird als reale Figur angesprochen, der hat auch bestimmte Art, sich zu bewegen, eine bestimmte Art, sich anzulegen und so weiter, wenn man das so lesen will. Man kann es aber immer auch anders lesen und dann ist der Niemand tatsächlich niemand. Also dann ist auch, eben, dann ist niemand immer dabei. Und es ist auch niemand dabei, der Musik hört mit ihr, sondern dann ist sie sehr alleine und findet über die Musik ihren eigenen Zugang zu der Welt im Zwiegespräch eigentlich mit sich selber.
Das klingt sehr autobiografisch.
Hat sehr autobiografische Züge natürlich. Also wenn man Sophie Hunger kennt, sie ist selber auch ein Kind von Diplomateneltern. Sie ist quer durch Europa aufgewachsen. Sie hat wichtige Stationen in Bern und in Zürich gemacht. Das hat die Erzählerin im Buch auch. Die Erzählerin im Buch wird dann später auch relativ erfolgreiche Musikerin und entfremdet sich ein bisschen von dem Niemand. Das kann man natürlich schon als biografische Parallele lesen. Das ist relativ augenfällig. Und gleichzeitig, ich habe mit der Sophie Hunger ein Gespräch geführt über das Buch. Sie besteht darauf, dass alle wichtigen Teile davon erfunden sind, dass also nichts sich im realen Leben wirklich genau so zugetragen hat, wie sie es erzählt.
Trotzdem jetzt noch einmal der Bezug zu ihr selber, und zwar über die Musik. Mhm. Du hast gesagt, die hören zusammen Musik und sie entdecken so auch die Welt, und es ist sehr, sehr bereichernd. Weil sie eine Musikerin ist, kommt da noch mehr in dem Roman vor, was Musik betrifft?
Ja, das ist extrem interessant. Also ich finde sogar, das ist vielleicht das, was das Buch wirklich zu etwas Speziellem macht. Die Musik hat eine enorme Kraft und sie ist wirklich so ein Tor zu der Welt für die beiden. Also es gibt eine super Stelle, ich kann ganz kurz zitieren: Wir hörten Musik mit Texten, wir brauchten jemanden, der zu uns sprach. Also das ist wirklich, die hören die Songtexte und über die Songtexte verstehen sie etwas über die Welt. Und was dann eben auch noch passiert, in dem Moment, wo die Erzählerin anfängt erfolgreicher werden als Musikerin und sich eben so ein bisschen entfremdet von dem Niemand, auch wenn sie immer noch eine Wohnung teilen, es kommt zu einer Situation, wo die fast nicht mehr reden können miteinander, weil sie sich so fest auseinandergelebt haben, der ist so in einem obsessiven Rechercheprojekt inne, ganz obskure Sache, wo es um Walserinnen geht. Und sie wird Musikerin und sie haben eigentlich keinen Draht mehr zueinander, müssen aber in dieser Situation an ein Casting in Paris fahren, wo sie als Musikerin soll auftreten und er hat ein Auto. Und sie sitzen miteinander in dem Auto, schweigen sich an, aber sie kommunizieren miteinander über den Songtext, wo sie sich gegenseitig ab CD vorspielen. Und das ist recht interessant, weil dann kommen dort wirklich so ganz bedeutungsschwangere Sachen vor, wo man merkt, da ist extrem viel drin und die sagen sich extrem viel, ohne dass sie miteinander schwätzen. Der Clou ist, wenn man dann nachliest, das sind Songtexte von Sophie Hunger.
Ich wollte gerade fragen, was ist das für Musik? Und hört man dann parallel zum Lesen auch die Musik? Aber jetzt interessieren mich gerade die Walserinnen mehr als die Musik eigentlich in dem Buch. Was hat das, also was ist das für ein Thema? Weil, wenn ich mich nicht täusche, hat auch Sophie Hunger Bezug zu den Walserinnen, also zum Safiental oder zu Graubünden über ihre Mutter, die dort Politikerin ist oder war.
Auch das ist natürlich ein autobiografischer Bezug. Im Buch ist es so, dass der niemand irgendwann herausfindet, dass eben die Erzählerin auch von Walserinnen abstammt und dann, glaube ich, einfach mal ins Blaue noch so ein bisschen anfängt, da rumrecherchieren, und das wächst sich dann total aus, weil der herausfindet, dass eben die Walserinnen, die sind so ein bisschen sagenumwoben, mythisch umrankt, wie die da in Einklang mit der Natur an Ort leben, wo eigentlich man gar nicht leben kann, weil sie so schroff ist in den Bergen oben und da kein Essen gibt und da nur irgendwie so spärliche Bäumchen. Aber die schaffen das dort und haben irgendwie ganz eigene Überlebensstrategien. Und das ist wie so eine Parallelerzählung. Also zwischen die normalen Kapitel von dieser Freundschaftsgeschichte zwischen der Ich-Erzählerin und dem Niemand sind immer wieder so kurze Kapitel geschaltet. Und die sind auch anders gesetzt, anders geschrieben, wo man etwas über die mystischen Walserinnen erfährt.
Erzähl mir noch ein bisschen etwas von der Machart. Sie ist ja jemand, wo Lyrikerin ist, also Songtext
als Songschreiberin, ja, genau.
Also kurze Form. Und jetzt der Roman. Ist das gelungen, deiner Meinung nach? Hätte sie den Schritt können machen?
Ich finde, das ist sehr ein gelungener Schritt, ja, weil sie enorm bildstark schreibt. Es ist wirklich, es vergeht kaum eine Seite, wo nicht irgendein Bild, wo wirklich klopft drauf ist. Und ich finde, gleichzeitig ist es aber jetzt auch nicht so, man könnte ja sagen, wenn man sich das jetzt so total zum Programm erklärt und so zwanghaft überall muss Bilder bringen, dann ist es irgendwann, läuft sich ein bisschen tot. Und den Eindruck habe ich gar nicht gehabt, sondern das ist wirklich, das verhebt in sich. Da hat eine ihren eigenen Ton gefunden. Und es ist auch, also ich glaube, wenn man so ein bisschen das vergleicht mit ihrem Songtext, es ist ein ähnlicher Blick auf die Welt, wie sie dort auch hat, jetzt einfach ausgebaut auf ein ganzes Buch.
Hat mir gefallen.
Hat mir gefallen, ja.
Meinst du, jetzt ist sie die neue grosse Schweizer Schriftstellerin?
Das ist vielleicht noch ein bisschen früh zu sagen. Und da hat sie wahrscheinlich auch, wage ich jetzt zu spekulieren, selber sehr Mühe mit dieser Bezeichnung. Ich weiss von ihr, dass sie schon an einem nächsten Buch am Schreiben ist. Also sie hat Lust bekommen, auch wenn das für sie eine komplizierte Erfahrung muss gewesen sein, an dem Tisch sitzen und wirklich die Sachen, die man dann eben nicht nur so kurz prägnant wie man einen Songtext kann bringen, musste ausformulieren. Ob sie die nächste grosse Schweizer Autorin ist, kann ich nicht sagen.
Wo war das gesehen? Sophie Hunger, Walzer für niemand, rausgehoben, Kieper, Heuer und Witsch. Der Roman Americana von der Chimamanda Ngozi Adichie ist ein riesiger Erfolg gewesen. Seither ist die nigerianisch-US-amerikanische Schriftstellerin Literaturweltstar. 12 Jahre ist das her, dass das Buch rausgekommen ist. Abgesehen von Essays, die sie seither geschrieben hat, ist es dann aber relativ still geworden, wenigstens was Roman betrifft. Jetzt ist es aber so, dass ein neuer Roman rausgekommen ist und der heisst Dream Count. Du, Jennifer, hast den gelesen. Hat es das Warten gelohnt?
Unbedingt hat es sich gelohnt. Es ist wirklich grosse und grandiose Literatur.
Das Buch handelt, wie du ja gesagt hast, von 4 unterschiedlichen Frauen und spielt auf 2 Kontinenten, in den USA und in Afrika. Und was sind das für Frauen, die hier in diesen 2 Kulturen leben?
Also es sind 3 Frauen aus Nigeria, aus der Upper Middle Class, die wachsen in Saus und Braus auf, im Sinn von vielen Hausangestellten, Chauffeur. Es ist alles da, was sie brauchen. Und sie leben zwischen den USA und Nigeria. Und die 4. Frau im Bund, das ist jemand aus Guinea. Das ist eine Frau aus einfachen Verhältnissen, die beschnitten worden ist, die vergewaltigt wird, die ihren Mann verliert, die wirklich in existenzieller Not aufwächst und auch in die USA kommt und Putzfrau wird. Und sie besteht auf den Ausdruck Putzfrau von der einen Figur. Jetzt leben die alle eben zwischen den USA und Nigeria und versuchen sich zu überlegen, was für ein Leben sie eigentlich wollen. Also inzwischen und in beiden Kulturen, sie sind alle um die 40, also alle 4 Frauen sind um die 40. Sie fragen sich, was wollen sie für das Leben, was das Familiäre betrifft, also wenn sie selber Kind, wenn sie Mütter werden, was haben sie für Verhältnis zu ihren Müttern, was haben sie für Liebschaften gehabt. Und das Buch heisst Dream Count, das geht auf den Ausdruck Body Count zurück und Body Count heisst im militärischen Sinn, im Kontext vom Militär, die Anzahl toter Mensch, also nach einem Ereignis, nach einem schlimmen Ereignis. Und in den USA wird das relativ flapsig benutzt, als wie viele Sexualpartner hast du gehabt. Also wenn ich dich fragen würde, was ist dein Bodycount, dann meine ich damit, mit wie viel Menschen hast du Sex gehabt in deinem Leben. Mhm. Und Dreamcount, das heisst, das sind die Träume, die tot sind, die zerflossen sind, die vergangen sind, die nicht in Erfüllung gegangen
sind. Also wo man nicht zu Ende träumt, wo, eben, wie du sagst, die nicht in Erfüllung gegangen sind, also, sondern wo einfach so ein bisschen, die sind jetzt weg.
Genau. Es geht einerseits um Träume, die vergangen sind, also um Kindheitsträume. Wir tauchen auch ein in die Kindheiten von diesen Personen, von diesen Figuren. Wir tauchen auch ein in die Zukunft, die sie sich entworfen haben. Und das eigentliche Leben ist dann ganz anders, als sie sich das vorgestellt haben, aber wegen dem nicht unbedingt schlecht.
Also du hast vorhin gesagt, die haben ganz unterschiedliche Hintergründe, die 4 Frauen. Nicht zuletzt so, was die soziale Klasse angeht. Ist es eine Klassengeschichte?
Nein, es ist nicht nur eine Klassengeschichte oder es ist auch eine Klassengeschichte. Es ist vor allem eine Geschichte über Solidarität, über sexuelle Begehren. Es geht auch um Gemeinschaft, es geht eben um, wie macht man das als 40-jährige Frau, die aus einem traditionellen Haus kommt. Und das Traditionelle ist bei jeder anders. Aber grundsätzlich geht es wiederum, was will ich für ein Leben leben? Und ganz am Schluss, beziehungsweise am Anfang vom Buch steht, sie wollen eigentlich alle gesehen werden für das, was sie sind.
Wie ist das Buch gemacht? Du hast mir jetzt ganz viele Sachen erzählt, aber ich spüre noch nicht ganz, woher die Begeisterung kommt, die du davor erzählt hast. Warum findest du es gut?
Also es ist sehr umfangreich. Also wenn man das Buch sieht, dann denkt man so, boah, das erschlägt einem, es sind 500 Seiten, aber es ist einfach so gut erzählt, weil es so eine Mischung ist aus diesen verschiedenen Perspektiven. Also es fängt an mit der Reiseschriftstellerin, die einfach um die Welt chattet, um ihre Reisebericht zu schreiben für irgendeinen Blog. Also sie hat genug Geld, es ist nicht wirklich eine ökonomische Existenz, die sie von dem muss aufbauen, aber sie macht das. Und sie erzählt auch von all ihren Beziehungen, die sie gehabt hat. Also sie macht den Bodycount sozusagen und auch die Träume, die sie an die Männer heftet. Und man denkt dann über das Frausein an, über das Mannsein an, über die Schwierigkeiten, heutzutage Beziehungen einzugehen mit emanzipierten Frauen, mit schwarzen Frauen. Es sind alles schwarze Frauen, die aber in den USA sich vielleicht in einer weißen Welt bewegen. Oder die erste Erzählerin in dem Roman, wenn du mich fragst, wie es gemacht ist, eben, es ist immer immer eine Perspektive. Mhm. Aber sie nehmen immer wieder einen Bezug aufeinander. Also Chiamaka, die erste Erzählerin, die beschreibt, was sie gerade macht. Das ist gerade Corona. Dann denkt man sich, oh nein, Corona-Roman. Aber es ist kein Corona-Roman. Und sie jettet um die Welt und fährt auf Prag und ist in London und ist in Lagos. Und ihre Putzfrau ist die Kadia Tu, die auch eben eine von diesen vier Frauen ist. Und die Kadia Tu ist eben in die USA gekommen, nachdem sie schrecklichst erlebt hat in Guinea. Die beiden verbündet sich und ihre anderen Freundinnen verbündet sich auch mit dieser Kadia Tu. Weil die Kadia Tu schafft in einem 5-Sterne-Hotel in New York und erlebt einen sexuellen Missbrauch von einem sehr angesehenen ökonomisch kräftigen, politischen Mensch. Und das ist auch ein wahrer Fall, auf den sie sich bezieht. Also die Schriftstellerin, auf den sie sich bezieht.
Ich möchte ganz schnell noch mal einen Schritt zurück zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Was ist das Problem mit einer anderen Beziehung, mit einer emanzipierten Frau aus ihrer Sicht?
Also aus der Sicht von der Chiamaka ist das Problem, oder mein Problem ist mit dieser Figur, oder dass es mir beim Lesen, was mich dran gehalten hat, mich aber auch unglaublich genervt hat, ist, dass sie doch auch sehr traditionell ist, also die Chiamaka, das bezieht sich jetzt nur auf eine von diesen vier Figuren, sie tut sich unterordnen diesen Männern, sie hat wie das Gefühl, oder sie lebt das, dass sie sich die Liebe von diesen Männern, die sie arbeitet, verdienen muss. Sie verändert sich, damit die Beziehungen oder die Dreams eben auch funktionieren. Und natürlich funktioniert das heute nicht, weil die Männer sind ja auch, die Männer von heute sind ja auch emanzipiert. Und man will der Chiamaka sagen, jetzt hör mal auf, dem gefallen wollen, sei einfach du selber. Und das klingt jetzt banal, wenn ich das erzähle. Es ist sehr viel detailreicher, es hat sehr viel mehr Nuancen, als wenn ich das so zusammenfasse. Man muss einfach lesen.
Das ist oft so, ja.
Also ich habe jetzt, zuerst gedacht, ja, das klingt noch irgendwie nach einem Frauenroman, weil eben du sagst, es geht um weibliches Begehren, das sind vier Frauen, die Hauptfiguren, es geht darum, wie wird man als Frau gesehen in der Welt, wie findet man seinen Platz, wie kann man sich emanzipieren, nachdenken über Beziehungen zu Männern, aber jetzt, je länger ich die zuhöre, habe ich das Gefühl, das ist ein Buch, das man eigentlich unbedingt lesen sollte.
Unbedingt, das ist ein Buch für alle. Also natürlich sind es Frauen, die erzählen, es geht um Frauenfreundschaften, es geht um Mütter und Töchter, es geht um Beziehungen unter Frauen, es geht auch um Konkurrenz zwischen Frauen, es geht um kriminelle Energie. Also die eine die ist Bankerin und macht die grusigsten Geschäfte, einfach damit sie zur obersten Stufe kommt und ja, aber also wenn man sich für Literatur interessiert, dann ist das ein Buch für alle, die gerne lesen. Und es ist auch ein Buch für Männer und einfach Menschen, die sich interessieren für Charaktere, wie sie sich in der Welt bewegen und wie sie versuchen, ihr Leben zu meistern und ihre Träume auch loslassen mit 40. Nicht mehr jung, aber noch nicht alt. Das ist irgendwie noch eine interessante Phase, finde ich, im Leben.
Ein Wort, das immer wieder vorkommt, ist jetzt auch in der Ankündigung von diesem Roman, auch das, was du mir erzählt hast und so, ist das Wort Weltliteratur, Weltliteraturstar. Du hast mir jetzt einige Sachen gesagt, wo es auch in Tiefe geht und so, aber das ist ja ein grosses Wort. Kann man da bei diesem Buch jetzt wirklich von Weltliteratur reden, von einem Weltstar, der sich da wieder äussert?
Ich finde ja, weil das Buch ist total universell. Es geht um menschliche Regungen, es geht um Beziehungen, es geht um Träume, es geht um Politik, es geht auch um Macht. Also es ist etwas, was uns Menschen alle betrifft. Und man wird einfach reicher durch das Buch, weil man mehr Beispiele hat von all diesen Verflechtungen, die es gibt auf der Welt. Und ich finde, ja, es ist Weltliteratur auch, weil sie die Klaviatur von den Emotionen beherrscht, ohne dass sie voll reinfährt. Also was sie macht, ist, dass sie etwas zeigt und uns nicht belehren will. Also auch wenn sie über Rassismus schreibt, fühle ich mich ertappt, ich, wo mich selber als sehr rassismussensible Person empfinde, oder also ich muss jetzt selber darüber lachen, aber einfach, wie sie auch sagt, hey, gewisse Sachen sind so, wie sie sind. Und auch wenn wir das Gefühl haben, über Literatur, über theoretische Texte irgendwie ein besseres Verständnis zu haben, am Schluss ist eine Putzfrau und ein schwarzer Mensch, dann nützt es nichts, wenn man irgendwie all die Wörter, wo man stundenlang darüber brütet, wie man kann Haushaltshilfe oder die Person, die bei mir meinem Boden hilft, zwischen, das nützt alles nichts. Am Schluss ist eine Putzfrau und dann soll man es doch auch beim Namen nennen, um auch die Ungleichheit zu zeigen, nicht um etwas besser machen, aber sie sagt, es wird nicht besser, wenn man an der Unis über Wörter lang theoretisiert.
Chimamanda Ngozi Adichie, Dreamcount, rausgekommen beim Fischer Verlag. Und das ist es fast schon gesehen vom Buchzeichen auf SRF 1. Mit mir am Tisch sind Jennifer Kakschuri und Simon Leuthold. Und alle Angaben zu den Büchern, die wir vorgestellt haben, finden Sie unter srf.ch/audio. So, und jetzt noch ein Tipp. Und da möchte ich euch gerne auch noch ein Buch vorstellen, und zwar von der Susanne Gregor. Halbe Leben. Habt ihr euch schon einmal überlegt, wie ihr möchtet alt werden, ihr beiden?
Also, ehrlich gesagt, erst ein bisschen diffus. Ich bin Anfang 30, das ist noch ein bisschen früh, um über das nachdenken.
Ich habe mir schon Gedanken gemacht darüber, obwohl ich noch mitten im Leben bin. Ich bin anfangs 50 und mache mir ab und zu Gedanken darüber, einfach weil die Generationen jetzt so nah rücken in meinem Umfeld und in meiner Familie. Und ich möchte nicht alt werden, oder nicht uralt werden, aber ich möchte niemandem zur Last fallen.
Ich frage das darum, weil es in diesem Buch um die sogenannte 24-Stunden-Pflegerinnen geht. Das sind Frauen, die aus Osteuropa kommen, wir kennen ja das bei uns in der Schweiz, und wo da bei uns die alten Leute pflegen, damit die dann wiederum nicht ins Heim gehen. Das ist ja Bedürfnis, das alte Leute haben. Das ist aber auch ein Bedürfnis, das Familien haben, weil die Pflegeheime extrem teuer sind oder sehr teuer sind. Und osteuropäische Frauen in dem Moment dann halt sehr, sehr viel billiger. Und das ist auch schon das Problem, das angesprochen wird in diesem Buch. Das spielt in Österreich. Es geht um slowakische Frauen, die auf Österreich kommen. Und die sind natürlich sehr, sehr viel günstiger. Und die sind darum günstiger, weil die in schwierigen Arbeitssituationen stecken. Die werden zum Teil gezahlt. Und jetzt sind wir etwas, was du vorher gesagt hast, mit man muss es nennen, wie es auch wirklich ist, als Dienstmeidli. Und die arbeiten auch als Dienstmeidli. Man nennt das Vorname Haushaltshilfe. Aber letztlich sind das Leute, die auch eine medizinische Pflege können anbieten oder die wirklich Krankenpflegerinnen gewesen sind in ihren Heimatländern und wirklich auch etwas können. Und dann kommt es auch noch dazu, dass das ja ein 24-Stunden-Job ist und man kann nicht 24 Stunden arbeiten. Korrekterweise müssen wir ja dann eigentlich 3 Schichten machen an 8 Stunden.
Dann ist es aber wieder teuer.
Und dann ist es wieder teuer. Und von dem redet Susanne Gregor in ihrem Buch, und das auf eine wunderbare Art. Sie stellt 2 Frauen gegenüber. Auf der einen Seite Clara, eine Frau aus dem Westen, also aus Österreich. Und die ist erfolgreich, die ist Architektin, die hat Geld, die hat einen Mann, der sich vor allem um sich selber kümmert und nichts dazu beiträgt, dass das Haus auch finanziert werden kann, wo sie drin leben. Sie hat eine Tochter, die in der Pubertät ist. Und jetzt kommt noch eine Mutter dazu, wo langsam verwirrt ist, und die muss man jetzt in das Haus hineinholen. Und auf der anderen Seite ist Paulina. Paulina ist eine Osteuropäerin, wie gesagt, aus der Slowakei, und die kommt jetzt dort dazu, und die fährt jetzt dort anfangen zu arbeiten und entwickelt sich ganz, ganz langsam von der Pflege von der alten Mutter an zu eben dem Dienstmeidli, wo ich vorher davon erzählt habe. Und das wird zu einem Konflikt, auch weil die Sachen nicht ausgesprochen werden, wenn sie nicht gelöst werden, und endet am Schluss in einer Katastrophe. Was mir besonders gut daran gefällt, ist, dass Susanne Gregor selber einen slowakischen Hintergrund hat. Sie ist bis 9 Jahre alt in der Slowakei gewesen, ist dann auf Österreich gekommen, hat dort Deutsch gelernt und schreibt jetzt auch auf Deutsch. Und sie hat einen ganz genauen Blick auf das, was in der Slowakei mit diesen Frauen passiert, aber sie hat einen gleich genauen Blick auf das, was in Österreich mit diesen Frauen passiert. Und was mir ebenfalls gefällt, es ist 6. Buch von der Susanne Gregor. Sie hat Zeit gehabt, sie ist jetzt Mitte 40, sich immer zu steigern, immer ein bisschen besser werden. Und ich habe den Eindruck, dass man bei diesem Buch jetzt gerade kann zuschauen kann, wie eine grosse Schriftstellerin geboren wird. Susanne Gregor, Halbe Leben, rausgekommen ist das Buch beim Schollnei Verlag. Wenn Sie das interessiert hat, so haben Sie die Möglichkeit, einen Podcast zu hören über das Buch. Das geht dann gerade eine halbe Stunde und Sie finden dort drin Ausschnitte aus Interviews, die ich mit der Susanne Gregor können machen. Der Podcast heisst Literaturclub 2 mit Buch. Sie finden den online unter srf.ch/audio oder dann auf unserer Play SRF App. Und das ist es jetzt definitiv gewesen vom Buchzeichen auf SRF 1. Mein Name ist Michael Luisier.
SRF 1 Buchzeichen. Präsentiert von Exlibris, Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch.
Und am 9. Uhr der Nachtclub zum Thema Entsammeln im Museum. Das in Paris. Der Dudu, der Dada. Oder so.
Don't Fähli nicht mehr so glänzt und nach dem Lachen gefalten bleibt. Dass ich zum Lesen brüllen brauche, noch sogar das Barkel graumeliert. Dass ich mich nicht mehr muss frisieren, das ist mir eigentlich noch gleich. Nur dass mir plötzlich alle sitzen, stört mich immer noch ein bisschen. Und vielleicht blättert der Lack, und manchmal hier und da ein bisschen ab. Und vielleicht ist ja auch mein Sechserpack nicht mehr ganz so straff und glatt. Und jede Narbe, jede Falte, die ich an mir dran habe, sind nicht nur Zeichen von der Zeit. Nein, das ist meine Patina. Ich bin noch lange nicht schäbig schick, aber auch schon lange nicht mehr so hip. Was im Moment am meisten angesagt ist, bekomme ich schon gar nicht mehr so mit. Wie so viele Informationen platzt mein Kopf in einen Ballon. Darum folge ich niemandem auf Twitter, sondern mir eine Intuition. Und vielleicht blättert der Lack, und manchmal schiebt da ein bisschen ab. Und vielleicht ist ja auch mein Sechserpack nicht mehr ganz so straff und glatt. Und jede Narbe, jede Falte, die ich an mir dran habe, sind nicht nur Zeichen von der Zeit. Nee, das ist meine Patina. Gegen alle müssen es gefallen, ist ein für alle mal vorbei. Ich mache die beste Falle, wenn ich mich selber kann sein. Und vielleicht blättert der Lack, und manchmal schiebt ein bisschen ab. Und vielleicht ist ja ohne Sechserpack nicht mehr ganz so straff und glatt. Und jede Narbe, jede Falte, die ich an mir dran habe, sind nicht nur Zeichen von der Zeit. Nee, das ist meine Patina. Vielleicht blättert der Lack, und manchmal schiebt ein bisschen ab. Und vielleicht ist ja auch mein Sechserpack nicht mehr ganz so straff und glatt. Und jede Narbe, jede Falte, die ich an mir dran habe, sind nicht nur Zeichen von der Zeit. Hey, das ist meine Patina. Das ist meine Patina. Nee, das ist meine Patina. We'll be right back.
La vie ne me fait plus peur, je reviens. Du noir et blanc à la couleur, je roule vers des champs de fleurs, des promesses de bonheur, je reviens. Et moi sans parler à personne, et puis soudain le téléphone, d'accord, je suis trop mal sans toi. J'y croyais plus, elle me pardonne. Comment peut-elle être aussi bonne? Je fais tout pour la garder cette fois. Je reviens, je reviens. Plein d'amour dans le cœur, dans les mains. Je reviens, je reviens. Je vais commencer à vivre enfin. Parti me chercher ailleurs, ailleurs sous des soleils trompeurs. J'ai ma moisson d'erreurs, je reviens. Moi l'incompris, le solitaire, et mes comédies douces amères, où j'ai vite manqué d'air, je reviens. À toi que j'avais planté là, un amour trahi sur les bras, toi qui aurais pu choisir l'indifférence. Toi qui es prête à caresser la main qui un jour t'a blessé, toi qui veux bien me laisser une dernière chance. Je reviens, je reviens. Plein d'amour dans le cœur, dans les mains. Je reviens, je reviens. Je vais commencer la vivre enfin.
yes I do. Now give me just a little been missing you. And you know, it's funny, every time I get to feeling this way, I wish I had you near me. I want to reach out and touch you. I can't stop thinking of the things we do, the way you call me baby when I'm holding you. I shake and I shiver when I know you're near, then you whisper in my ear.
Nach den 9 gehen wir im Nachtclub ins Museum. Und es ist ein Thema, wo ich nie daran gedacht habe, dass das Museum das muss machen. Es wird nämlich nicht nur gesammelt, sondern eben auch entsammelt. Und wir wissen es, wir sammeln gern, wir bewahren gern, mit Leidenschaft sogar. Aber was passiert, wenn ein Museum jetzt muss anfangen, sich von eigenen Objekten zu trennen? Ich freue mich heute Abend auf das Gespräch mit meinem Gast, mit der Angela Gubb. Sie ist Konservatorin, Restauratorin, Sammlungskuratorin und sie hat die Museumsaust in Horgen die Ausstellung aussortiert, kuratiert und ich habe es gesagt, mit den Debatten so ein bisschen angestossen, darüber nachzudenken, was darf weg und was bleibt und überhaupt, warum? Ich frage dann Angela, warum überhaupt entsammeln oder wie entscheidet das Museum, was aussortiert wird, wer entscheidet und vielleicht gibt es ja auch emotionale oder politische Debatten, die entstehen rund ums Entsammeln. Oder vielleicht gibt es auch Gegenstände in unserem Alltag, von denen wir uns eben nur schwer trennen können und hat auch vergessen seine kulturelle Berechtigung. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein spannender Abend wird heute zwischen Archiv ausmisten und aufschnaufen. Also freuen Sie sich, etwa in 10 Minuten starten wir hier im Nachtclub mit der Angela Gubb zum Thema Entsammeln im Museum. We'll be right back. SRF Verkehrsinfo von 20.59 Uhr. In der Region Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen Kriegstetten und Wangen an der Aare Stau und bis zu einer Stunde Zeitverlust wegen eines Unfalls. Außerdem Stau oder stockender Verkehr wegen Bauarbeiten im Aargau auf der A1 Richtung Bern zwischen Baden, West und Meggenwil und in der Region Zürich auf dem Nordring Richtung Bern zwischen Seebach und dem Gubristunnel.
Die Nachrichten von SRF um 9 mit Patrick Walter. Und wir beginnen in Frankreich. Die Rechtsaußenpolitikerin Marine Le Pen darf seit gestern nicht mehr für politische Ämter kandidieren, nach einer Verurteilung wegen Veruntreuung. Die vom Gericht per sofort verhängte Unwählbarkeit wird ein Fall für die nächste Instanz. Beim zuständigen Gericht sind bereits Berufungsanträge eingegangen. Ein Entscheid dazu sollte bis im Sommer des nächsten Jahres möglich sein, teilt das Berufungsgericht mit. Das Urteil würde damit noch vor der nächsten Präsidentschaftswahl fallen, die voraussichtlich Anfang 2027 stattfindet. Le Pen und weitere Mitglieder ihrer Rechtsaußenpartei Rassemblement National wurden gestern wegen der Veruntreuung von EU-Geldern in Millionenhöhe verurteilt. In der Nacht hat das chinesische Militär eine Übung rund um die Insel Taiwan gestartet. Nun haben die USA ihre Unterstützung für Taiwan bekräftigt. Das Weiße Haus teilte mit, man widersetze sich jedem einseitigen Versuch, den Status quo von Taiwan durch Gewalt oder Zwang zu ändern. China hatte erklärt, die Übung sei eine Warnung an die Kräfte einer taiwanesischen Unabhängigkeit. China betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als Teil seines Staatsgebietes. Weiter mit zwei Wirtschaftsmeldungen. Die Schweizer Grossbank UBS will in Italien 180 Arbeitsplätze abbauen. Das entspricht rund jeder dritten Stelle dort. Eine Sprecherin bestätigte der italienischen Nachrichtenagentur ANSA entsprechende Angaben der Gewerkschaften. Die Grossbank hat nach der Übernahme der Credit Suisse ein Sparprogramm auf den Weg gebracht. Gibt es in einem Kanton einen Mindestlohn, dann soll dieser nicht in jedem Fall gelten. Das möchte die Wirtschaftskommission